Was macht eigentlich der deutsche Meister? Sportliches Willkommen zum Transfer-Update hier bei uns bei Big Post Game. Sportliches Willkommen nach Nord- und Südost, Rupert und Robert. Grüße euch beide.
Starki, servus, grüß dich.
Schönen guten Abend.
Ja, was macht eigentlich der Meister, Robert? Hast du irgendwelche Infos gekriegt, außer das neueste Kurzinterview bei Dein von Tommy Klippers mit Basti Doret?
Ja, ich glaube, die Feierlichkeiten sind zumindest mal abgeschlossen in Ulm. Die haben realisiert, dass sie wirklich deutscher Meister geworden sind. Auf dem Transfermarkt waren die Ulmer ja noch nicht so richtig aktiv. Sie haben bisher nur Abgänge vermeldet, Feda Sugic und Sagaba Konaté beispielsweise. Aber ich glaube, wir werden jetzt in der Diskussion über die Ulmer auch den ein oder anderen Namen haben, der vielleicht neu zum Team stoßen könnte.
Genau, da würden wir gleich drüber sprechen. Gab ja auch schon den ein oder anderen Abgang bei den Ulmern. Sie werden also nicht das Meisterteam zusammenhalten können. War aber eigentlich auch schon klar, obwohl fast alle Spieler noch mit Vertrag ausgestattet waren. Dann werden wir für euch auf die Deals der Woche und Gerüchte eingehen. Dann gibt es eure Fragen. Wie immer, vielen Dank da schon mal. Und zum Schluss die Tissot Overtime und was zum DBB, was es da an neuen Entwicklungen gegeben hat. Also bleibt gerne dran, die ganze Folge, lasst uns gerne eine Glocke da oder ein Follow, je nachdem, auf welchem Podcatcher ihr unterwegs seid und lasst uns auch sonst gerne mal eine Nachricht da auf Social Media und diskutiert oder regt uns an zu bestimmten Themen. Unser Thema als erstes, was macht eigentlich der deutsche Meister? Rupert, ich sag mal so, die deutsche Rotation ist in allererster Linie mal richtig gut.
Ja, wenn du fragst, was macht der deutsche Meister auf den deutschen Positionen, macht er erstmal nix oder so gut wie nix. Denn da hat man ja schon Nägel mit Köpfen geschlagen, mit Philipp Herkenhoff und Karim Jallo jeweils 2 Jahre verlängert. Tommy Klepeis verschwindet nicht, Robin Christen steht auch immer noch unter Vertrag. Und wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, dürfte auch Nico Breze noch einen deutschen Vertrag haben für die kommende Saison. Wobei natürlich eventuell Bedarf bestehen könnte, da bekanntermaßen die Situation um Karim Jallo noch fraglich erscheint. Nicht klar, es wird er 3 Monate gesperrt, ein halbes Jahr, vielleicht ein komplettes Jahr, was ich maßlos überzogen fände. In jedem Fall könnte da noch Bedarf bestehen, zumindest um eine gewisse Zeit zu überbrücken auf den deutschen Spots.
Also alle, die das noch nicht mitbekommen haben, Karim Jallo hatte 3 Strikes bei einer Dopingkontrolle, 3-mal also eine Dopingkontrolle verpasst. Ihm drohte eine Strafe. Der Gerichtstermin soll bald kommen, wo dann das letztendliche Urteil darüber gesprochen wird, ob und wenn ja, wie lang er gesperrt werden wird in der kommenden Spielzeit. Das also Karim Jallo-Position. Da werden wir gleich auch nochmal was dazu sagen, weil das ist sehr interessant vielleicht für die weitere Kaderplanung bei den Ulmern, die bisher, Robert, erstmal daraus bestand, Spiele abgeben zu müssen, die schon dingfest sind. Also zum einen Konaté, der vergangene Saison kaum eine Rolle gespielt hat, eigentlich nur als verletzter Spieler. Fedor Sugić, der verabschiedet wurde, aber auch bei anderen Spielern hören wir schon, dass sie weg sind. Zum Beispiel Bruno Caboclo, der ja auch schon weg ist.
Ja, Bruno Caboclo hat ja bereits in Italien unterschrieben. Nicht zu verachten, auch weg sind Youngster, Antonio Dorn, David Fuchs, die ja während der Saison schon wichtige Entlastung auch gegeben haben. Ich erinnere mich an David Fuchs, der ist auch mal bei uns in die Starting Five des Spieltags gewählt worden. Also auch da haben die Ulmer schon ein bisschen Substanz verloren, was den Unterbau angeht. Aber ich glaube, da kommen auch schon wieder interessante Talente nach, wenn wir an Pacôme Dardier denken, den jungen Franzosen, der beim Adidas Next Generation Tournament der Euroleague schon sehr positiven Eindruck gemacht hat. Der soll, wie man hört, in der kommenden Saison fest zum Profikader gehören. Also die Ulmer setzen weiterhin auch auf ihren eigenen Nachwuchs. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr positiver Weg, der da beschritten wird.
Ein paar Importspieler haben ja auch noch Vertrag, die sind auch noch theoretisch zumindest da. Rupert, zum einen Josh Hawley, der über die vergangene Saison eine super Entwicklung gemacht hat, vor allem weil er dann gegen Ende der Spielzeit auch endlich da spielen konnte, wo er spielen sollte, also nicht unbedingt die Center-Position bekleiden musste, sondern da als sprunggewaltiger Vierer unterwegs war, der auch mal einen ganz guten Schuss loswerden kann. Und dazu die beiden Point Guards, Iago Dos Santos und Juan Núñez, wobei man bei Iago Dos Santos schon das ein oder andere Gerücht gehört hat, der zockt ja aktuell in der Summer League.
Genau, ich glaube, da muss man die Summer League mal abwarten. Wenn du mich jetzt um eine Wette bitten würdest, dann würde ich mein Geld darauf platzieren, dass Iago bleibt. Es gibt aber natürlich logischerweise auch Interesse an ihm, an einem Finals-MVP, dass das völlig klar, alles andere wäre relativ abwegig. Es gab mal ein, wie ich finde, etwas wilderes Gerücht um Roter Stern Belgrad. Da, glaube ich, war nicht so wirklich viel dran, weil das haben wir auch schon, also hier thematisieren wir in jeder Sendung, dass Roter Stern und Partizan Belgrad sowieso alle Spieler ganz Europas momentan verpflichten. Aber dass die Situation um Jago entschieden ist, würde ich jetzt auch noch nicht sagen. Ich glaube, da müssen wir die Summer League abwarten, wie er sich da präsentiert, was sich dort noch für Kontakte ergeben. Sicher ist natürlich, dass der Brasilianer auch ein gutes Sümmchen kosten wird nach der Saison. Hat, wie man hört, nicht den bestdotierten Vertrag in Ulm. Das könnte vielleicht auch nochmal ein Thema werden, aber nochmal, ich würde glauben, dass Iago dos Santos uns auch kommende Saison noch in der Bundesliga beehrt. Juan Núñez, ja, so, sowieso. Ja. Und übrigens, wo wir bei einem eigenen Nachwuchs in den deutschen Spots schon waren, ein deutscher Spot, sozusagen auch aus dem eigenen Ulmer Nachwuchs, der hat ja ebenfalls noch Vertrag, nämlich der Architekt des ganzen Erfolgs, Anton Gavel.
Genau. Hawley auch noch mit Vertrag bis 24 ausgestattet, genauso wie Iago dos Santos bei Juan Núñez sogar bis 2025. Die Verträge, es waren eigentlich fast alle Spieler bei den Ulmern noch längerfristig unter Vertrag, außer Brandon Paul. Robert, hast du da irgendwas gehört? Beziehungsweise, wenn du nichts gehört hast, wie ist da deine Annahme? Sehen wir den nächstes Jahr noch in der BBL? Was spricht dafür, was spricht dagegen?
Das ist ganz schwer zu beurteilen. Ich glaube, Brandon Paul hat sich natürlich durch diese Playoffs, die er gespielt hat, er war für mich der Playoff-MVP der Ulmer, nicht nur im Finale, sondern auch schon in den Serien zuvor. Er hat regelmäßig die Big Shots versenkt. Er hat sich, glaube ich, nochmal interessant gemacht. Er ist in einem gewissen Alter, wo es jetzt nochmal um die letzten wirklich lukrativen Verträge geht. Bei ihm wäre ich skeptisch, ob wir ihn nochmal in Ulm sehen. Ich rechne mit ihm im europäischen Ausland. Ohne jetzt eine konkrete Info zu haben, aber ganz grundsätzlich, Brandon Paul hat zwar keinen Vertrag mehr, aber eben die anderen Importspieler, Hawley, Iago, Núñez schon. Und das ist schon auch ein Plus der Ulmer Planungen, die das ja ganz bewusst vorsehen, längerfristige Verträge zu vergeben, um dann eben im Falle eines vorzeitigen Abschieds auch finanziell von einem Spieler eben noch profitieren zu können. Also dass dann Buyout-Summen fällig werden. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr cleveres Geschäftsmodell, was die Ulmer sich da überlegt haben.
Ja, sind da genau in diesem Mittelsegment, oh Gott, zwischen Alba und Bayern, die das natürlich von Haus aus können und eben den Teams darunter, sodass sie quasi die finanziellen Möglichkeiten haben, auch die sportliche Perspektive bieten, um einen längerfristigen Vertrag abschließen zu können mit diesen Spielern. Und das haben sie dann auch gemacht und entsprechend haben sie da mindestens einen Buyout bei ihren Spielern, die dann den Verein verlassen sollten, auch Bruno Caboclo. Dürfte so ein Thema gewesen sein. Fedor Šugić vielleicht noch zum Schluss. Rupert ist weg. Das war so ein junger Kerl, den sie geholt haben, den sie ausbilden wollten, bei dem das, ja, wie würde ich es, ich will nicht despektierlich klingen, es ist ordentlich gelungen, aber ich glaube, sie haben sich von ihm mehr erwartet und er hat sich auch von diesem Schritt nach Ulm mehr erwartet, oder? Kann man das so zusammenfassen?
Kann man, glaube ich, schon machen. Ich mochte Fedor Šugić immer ganz gern. Als Spieler sicherlich hat er nicht diesen Sprung gemacht, wie zuvor ein Killian Hayes oder wie es jetzt ein Juan Núñez schon gemacht hat. Ganz diese starke Entwicklung hat er nicht genommen. Trotzdem, glaube ich, hat sich's letzten Endes unterm Strich schon für beide Seiten in gewissem Maß ausgezahlt. Fedor Šugić ist gereift, konnte sicherlich auch von dem individuellen Talentpool dort profitieren, von den Möglichkeiten, die in Ulm gegeben sind im Orange Campus. Wird jetzt etwas erfahrener, gesteter zu einer neuen Situation kommen. Und er hat in Ulmern ja auch das ein oder andere Spiel mal gewonnen. Und gerade wenn ich mich an den Eurocup erinnere. Von daher, glaube ich, hat auch Ratiopharm Ulm davon profitiert. Es war nicht der ganz große Sprung, aber es war jetzt auch kein kompletter Flop, die Zeit von Fedor Šugić in Ulm.
Ja. Dann lass uns noch kurz zu Namen und Gerüchten kommen bei den Ulmern, was wir aus dem Hintergrund hören, was vielleicht auch schon so halb geleakt wurde von Vereinsverantwortlichen. Robert, es gibt ja zumindest mal in Sachen Caboclo-Nachfolger einen ersten Hinweis.
Ja, Trevian Williams heißt der gute Mann. Ist ein Centerspieler, 2,8 Meter groß. Keinerlei Europa-Erfahrung bisher, aber glaube ich dennoch ein sehr, sehr interessanter Spieler. Passt vom Alter her auch sehr gut ins Beuteschema von Ratiopharm Ulm, 22 Jahre alt und auch körperlich schon sehr, sehr weit, 120 Kilo schwer, ein sehr, sehr guter Athlet, ein starker Rebounder, der aber auch für sein junges Alter schon hochprozentig finishen kann, also offensiv auch schon sich ganz gut bewiesen hat, zumindest während seiner College-Karriere und jetzt auch während seiner Zeit in der G-League. Also das könnte so der Nachfolger von Caboclo werden. Ich glaube, ein Stück weit ein anderer Spielertyp, aber auf jeden Fall ein sehr entwicklungsstarker Center, der noch viel Potenzial mitbringt.
Und dann haben wir natürlich noch das Thema mit der deutschen Lücke, die möglicherweise Karim Jallo hinterlassen könnte für ein paar Monate oder wie lang auch immer. Auch dafür hat sich Ulm eine B-Lösung ausgedacht, die möglicherweise zustande kommen könnte. Vorsichtig noch formuliert, weil noch nicht ganz so weit fortgeschritten, oder Rupert?
Genau, es gibt einige Namen, die da in Richtung Ulm kursieren. Und der interessanteste, weil die Möglichkeit besteht, dass er einen deutschen Pass bekommt, ist der von Jordan Schakel. Das ist ein Shooting Guard, der zuletzt in der G-League gespielt hat. Bei den Santa Cruz Warriors hat er die Saison verbracht. Auch in Washington, beim dortigen G-League-Team, hat solide Quoten geworfen. 36%, 41%, so um die 11, 12 Punkte im Schnitt gemacht. Ein relativ groß gewachsener Guard mit 1,98 Meter. Und dahingehend, wie gesagt, spannend, dass er, wenn er denn den deutschen Pass bekommen sollte, 1:1 den Karim Jallo-Spot erstmal übernehmen könnte, vielleicht eine Position kleiner das Ganze interpretiert. Aber wäre zumindest eine Übergangslösung, je nachdem, wie lange Karim dann gesperrt wird.
Ja, das ist also das, was man aus dem Hintergrund hört. Es geistern noch ein paar andere Namen rum, die sind aber insoweit nicht spruchreif, als dass wir sie dann hier und heute nicht behandeln werden. Folgt uns da gerne auf den sozialen Kanälen, dann werdet ihr bestimmt auch davon rechtzeitig erfahren. Das ist also erstmal, was beim Deutschen Meister aktuell so gemacht wird. Ansonsten Einschätzungen und Co. werden dann Richtung Saisonstart folgen, was das für eine Mannschaft ist, wie die zusammenpasst und so weiter und so fort. Da fehlen noch viel zu viele Puzzleteile, um das beurteilen zu können. Jungs, dann lasst uns weitergehen zu den fixen Deals der Woche und auch den Gerüchten, weil noch nicht bestätigt endgültig. Und lasst uns da mal starten mit Rostock, Robert.
Ja, Rostock hat den Nachfolger von Salem Mavukbe gefunden, nämlich in Chavez Goodwin, der von Aris Thessaloniki nach Rostock kommt. Ein interessanter Spieler, denn der hat in Griechenland wirklich gute Zahlen aufgelegt. 12,1 Punkte, 7,7 Rebounds im Schnitt, also auch hier wieder ein reiner Brett-Center. 2,6 Meter groß, jetzt nicht unbedingt der allergrößte Spieler für die Position unterm Korb, hat auch keinen Wurf, also der Dreier ist nicht in seinem Repertoire, aber eben kann sehr, sehr hochprozentig abschließen. In Korbnähe hat bei Thessaloniki 62% aus dem Feld geworfen. Also das ist schon eine richtig, richtig starke Quote. Dafür aber Probleme an der Freiwurflinie mit nur 55%. Also wieder, glaube ich, ein Spieler, der für die Seawolves unter den Brettern für Präsenz sorgen soll, hochprozentig die einfach Punkte mitnehmen soll.
Dann bleiben wir ja doch gerade im Norden, wenn wir ihn schon mit dabei haben, Rupert. Hamburg hat Aljami Durham verpflichtet.
Ja, aber den haben wir ja auch schon ein paar Mal gesprochen an der Stelle.
Ja.
Da nochmal abschließend ist der zweite Spieler, der aus der britischen Liga kommt, aus Schottland coolerweise, aus Glasgow von den Caledonia Gladiators meines Wissens. Der andere Transfer, den finde ich auf den ersten Blick noch ein Stück stärker, WJ King, der im All-British First League Team war, ein Ticken vielseitiger erscheint. Aljami Durham, aber auch nicht uninteressant, hat seine Rookie-Saison jetzt hinter sich gebracht. Am Anfang ist das nicht gut gegangen in Griechenland, in Lavria. Da haben sie alle 7 Spiele verloren, er hat 5 Punkte im Schnitt gemacht. Dann den Wechsel nach Schottland gewagt und dort sah das eigentlich ganz vernünftig aus mit 18 Punkten im Schnitt. Er hat einen britischen Pokal gewonnen. Also sich da auch von diesem Loser-Label aus Griechenland befreit, wo er wahrscheinlich ohnehin in den 7 Spielen kaum Einfluss drauf hatte. Das Spannende an Aljami Durham ist, er hat jetzt den Sommer auch dazu genutzt, nicht groß vorzuspielen in der Summer League oder sonstiges, sondern er hat richtig Geld in die Hand genommen, um bei einem Talentprogramm zu trainieren, an sich zu arbeiten. Also es scheint auch ein sehr ehrgeiziger Spieler zu sein, Wingplayer ist er im Übrigen. Ist noch nicht der begnadetste Werfer, also wir hatten ja in der Vergangenheit immer wieder gesehen, dass es bei Hamburg mehr und mehr in die Richtung Shooting und Athletik geht. Da zahlt jetzt Aljami Durham noch nicht ganz so drauf ein, aber wer weiß, wenn er jetzt über den Sommer viel trainiert hat, wen wir dann kommende Saison bei den Towers zu sehen bekommen. Also ein interessanter Transfer, so wie es ja bei vielen Verpflichtungen der Towers ist, dass da ganz viel Potenzial oder auch Risiko, je nachdem, wie man sieht, besteht. Und da zählt sicherlich El Durham genauso dazu.
Ist ja dann auch der 6. Importspieler bei den Towers nach Henricks, King, Christmas, Hughes,
ja,
Jeva und dann noch Durham. So habe ich
zumindest. Muss ich kurz unterbrechen, ja? Bei Henricks ist der Plan, dass er einen deutschen Pass bekommt bis
zum Saisonbeginn. Okay, aber aktuell noch.
Aktuell, haben wir den Gomez auch schon gehabt, eben in deiner Aufzählung,
Terry nee.
Gomez? Terry Gomez ist der 6. Importspieler, der aus Frankreich kommen wird.
Okay. Na, haben wir doch da auch noch einen kleinen Drop gehabt. Dann gehen wir weiter nach Göttingen. Und die haben sich ausgestattet, Robert, mit einem Australier.
Grant Anticevic heißt der gute Mann. Und ich glaube, er verdient ähnliche Attribute wie Durham, den Rupert gerade beschrieben hat. Ein sehr interessanter Spieler mit viel Potenzial. Hat auch noch nie in Europa gespielt, war letzte Saison in Neuseeland aktiv. Hat dort aber sehr, sehr gut abgeliefert. 14,6 Punkte bei einer Dreierquote von 46%. Zudem aber sich 9,7 Rebounds auch gesichert. Also das klingt erstmal so nach der eierlegenden Wollmilchsau, der kann so alles. Ich glaube, dass er auch so ein bisschen eingeplant ist auf der Flügelposition für die BG Göttingen. Ein extrem vielseitiger Spieler, der sich jetzt eben in Europa beweisen will. Jahrgang 99, also ich glaube hier auch wieder eine ganz spannende Verpflichtung, die BG Göttingen dort getätigt hat.
Dann ist jetzt der Transfer von Chris Senkfelder endlich auch offiziell gemacht worden von den Bonnern. Wir hatten ihn ja schon vor mehreren Wochen hier gecallt, jetzt also offiziell. Und da haben wir gleich schon eine Hörerfrage, die wollen wir hier mit einbinden oder Hörerinnenfrage. Wie CHR, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird, Wikre, fragt Rupert, vielleicht kannst du da mal reingehen. Kann Senkfelder von der Mentalität her so wichtig werden wie Carsten Tada? Vielleicht auch mit dem Hintergrund, dass Chris Senkfelder aus der Nähe von Bonn ursprünglich kommt.
Er kann vielleicht von der Identifikation her sogar ein Ticken wichtiger werden aufgrund seiner persönlichen Historie. Von der Mentalität her, glaube ich, kann man das nicht vergleichen, weil das ganz unterschiedliche Persönlichkeiten auch sind. Tada natürlich so dieser krasse Verteidiger, kämpferisch immer ein Vorbild, der an der Mannschaft richtig mitreißen kann. Senkfelder ist natürlich auch jemand, der die Mannschaft mitreißen kann, aber in erster Linie auch offensiv und mit seinen spielerischen Qualitäten. Ich glaube, die unterscheidet in dieser Mentalität, wie sie das Spiel und wie sie ein ganzes Teamkonzept interpretieren, schon einiges. Aber Senkfelder hat genauso natürlich eine Winner-Mentalität und ist auf seine ganz eigene Weise ein absoluter Vorzeigeprofi. Also er wird eine wichtige Mentalität in das Team bringen, aber sicherlich eine komplett andere als Carsten Tada.
Dann machen wir weiter mit Elijah Childs, der nach Ludwigsburg kommt, 24 Jahre, Power Forward, der von den Bakken Bears kommt, aus Aarhus, aus Dänemark. Von daher ganz interessant, weil es ein weiterer Spieler ist, der aus einer nordeuropäischen, in Klammern kleineren Liga in die BBL kommt und hier den nächsten Schritt dann machen möchte. Mit 7,5 Rebounds im Schnitt in der Basketball Champions League in der vergangenen Saison unterwegs gewesen, war damit auch unter den Top 10 Reboundern. Also ein klassischer Ludwigsburger Big Man, würde ich mal sagen. Er hat national das Double gewonnen mit den Bakken Bears, die in Dänemark schon herausragend sind. Hat, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, auch mit den Bakken Bears vergangene Saison gegen die Ludwigsburger gespielt in der Basketball Champions League, ohne es jetzt nachgelesen zu haben, aber so aus meiner Erinnerung raus war das auf jeden Fall ein Duell in der Vorrunde. Und der soll auf jeden Fall die Ludwigsburger jetzt verstärken. Ich bin sehr gespannt, ob er das Gleiche auch jetzt in der BBL, die ja durchaus physischer ist als die dänische Liga, dann auch genauso abrufen kann. Aber das ist einer, der könnte bei Ludwigsburg reinpassen in diese Big-Man-Rotation. Wir haben ja mit Edigin und mit Jonathan Beere schon zwei Big-Man, die auch sehr verschieden sind. Beere einer, der auch den Dreier hat, Edigin eher dieses Monster unter dem Korb, und Elijah Childs könnte da auch nochmal dann so einen Gegenpunkt zu beiden bieten, um dann da einfach nochmal mehr Athletik vor allem nochmal mit reinzubringen in den Ludwigsburger Frontcourt. Also das ganz interessant. Apropos Ludwigsburger Frontcourt, da können wir gleich bleiben, denn nach meinen Informationen ist Sean Miller weg bei den MHP-Riesen stand lange zur Diskussion, aber der Preis scheint sich da so zu erhöht zu haben über die vergangene gute Saison, dass es dazu keine Einigung gekommen ist zwischen Sean Miller und den MHP-Riesen Ludwigsburg. Offiziell verabschiedet ist er noch nicht. Deswegen können wir das noch in den Bereich der Gerüchte schieben. Genauso wie, dass sie mit Jeff Robertson gerne weiterarbeiten würden. Der hat sich im Januar das Kreuzband gerissen, war dann da kurz vor dem Top 4 im Pokal ausgefallen, bis dahin eine ganz ordentliche Saison gespielt. Und die Ludwigsburger halten sehr viel von ihm. Hab schon mehrfach gehört, dass es ein Spieler mit Euroleague-Potenzial sein soll. Ist jetzt da wegen dem Kreuzbandriss noch weiterhin ausfallend bis zum Ende des Jahres. Dort kann er dann wieder einsteigen. Die Ludwigsburger planen ihn ein als siebten Ausländer, was ganz intelligent sein könnte, weil er das System von Josh King schon kennt und sie dann da jemanden haben, der mit zum Team dazustößt, es verbreitet und gleichzeitig aber das System schon kennt. Also das die News von den MHP-Riesen Ludwigsburg. Und dann Rupert weiter nach Bamberg, denn die verpflichten EJ Onu.
Ja, das ist ein richtiger Bulle, den sie sich da geholt haben. Als Center 2,11 Meter und 109 Kilo offiziell. Wenn man sich Fotos von ihm anguckt, dann traut man ihm da locker nochmal 5 Kilo mehr zu. Und das keine 5 Kilo Fett, sondern pure Muskelmasse. Kommt aus der kanadischen Liga von den Niagara Lions. Das ist auch ganz spannend, dass sich diese kanadische Liga mal zu betrachten. Spricht auch dafür, dass das Scouting in der BBL immer diverser und immer globaler wird. Wir haben ja ständig jetzt Spieler, die aus Skandinavien kommen. Wir hatten vorhin mit Grant Andy Savage einen Spieler, der aus Australien respektive Neuseeland kommt. Jetzt haben wir EJ Onu aus Kanada. Und der ist von seinen Ausmaßen und auch so von der Spielweise einer der klassischen Center. Hat dort in Kanada 9 Punkte, 5 Rebounds aufgelegt. Und was ich sehr spannend finde, 2 Blocks. Also könnte das Versprechen sein, dass Bamberg da einen spektakulären Defensivanker verpflichtet hat. Dürfte nicht der allerteuerste Spieler sein, was ja auch so ein bisschen dafür spricht, dass wir in Bamberg nicht das allerhöchste Budget in der kommenden Saison haben. Vielleicht auch nochmal anknüpfen. Wir hatten ja vergangene Woche diese Frage mit dem Buyout Sengfelder, was sich wohl auf 200.000 Euro belaufen hatte. Und da hatte, glaube ich, irgendein Zuhörer gefragt, in welchem Zusammenhang das zum Gehalt steht. Also das Gehalt von Chris Sengfelder pro Saison dürfte um einiges höher liegen, jetzt um die 300.000 in Bamberg, als die Buyout-Summe. Also Bamberg spart sich damit natürlich massiv Geld.
Also 300.000 Euro mehr als 200.000 Euro. Habe ich richtig verstanden?
So nicht ganz. Aber Bamberg spart sich über die 2 Jahre, ich würde sagen, um die 400.000 Euro, dadurch, dass sie Sengfelder aus dem Vertrag rausgekauft haben.
Okay, dann könnt ihr jetzt die Taschenrechner auspacken und das da mal eintippen. Kanadische Liga, aber Robert, ist auch wieder was in Richtung Thema kleinere Liga, ne? Also man denkt immer, Nordamerika muss gut sein, aber die kanadische Liga ist jetzt nicht vom allerhöchsten Regal, um es vorsichtig zu formulieren.
Wir haben uns da mal umgehört und das Feedback ging in etwa in die Richtung, wie du es beschrieben hast. Es ist schwer natürlich mit der BBL zu vergleichen, es ist ein bisschen anderer Spielstil, dieser amerikanische Spielstil, der dort geprägt wird. Also es ist ein bisschen eine Wundertüte, glaube ich, diese Verpflichtung. Die kann richtig gut einschlagen, weil der Spieler einfach viel Potenzial mitbringt und gute Anlagen, aber er muss es eben auch erstmal in diesem neuen Umfeld auf definitiv höherem Level in der Easy Credit BBL beweisen.
Um es mal anzumerken, zur kanadischen Basketballliga derzeit die zweitbeste Bilanz mit den Winnipeg Sea Bears, Mike Taylor als Coach.
Oh, na siehste, da haben wir doch wieder einen alten Bekannten, oder?
So ist es.
Ich finde es immer wieder erstaunlich, gerade wenn man sich so ein bisschen umhört, wie klein die Basketballwelt dann doch ist und man dann doch die Möglichkeit hat, irgendwie Einnahmen zumindest irgendwo anzuknüpfen. Sehr interessant. Okay, dann haben wir noch ein Gerücht, weil noch nicht bestätigt. Nach unseren Infos ist James Murray Boyles nah dran an den Hakro Merlins Kreisheim, beziehungsweise andersrum, dass sie mit ihm da den Vertrag schließen. Das könnte dann am sogenannten Magic Monday, wie das bei den Hakro Merlins Kreisheim immer heißt, verkündet werden. Zuletzt hat er bei Norrköping gespielt, in der schwedischen Basketball-Liga, hat dort auch im Europe Cup performt und war auch in der Basketball Champions League mit aktiv im Europe Cup mit guten 14 Punkten im Schnitt, ist ein Forward, der ja, da möglicherweise nach Crailsheim kommt. Zwei weitere Gerüchte haben wir noch für euch, beziehungsweise wir bleiben bei einem und das geht in Richtung Euroleague, weil auch noch nicht bestätigt, Robert Maodolo wechselt aus der Easy Credit Basketball Bundesliga nach Italien.
Ja, wie wir hören, ist der Deal mit Armani Mailand fix. Maodolo soll dort unterschrieben haben für kolportierte 1 Million Dollar für 2 Saisons. Ein ganz spannender Wechsel, unter mehreren Gesichtspunkten. Zunächst erstmal ein ganz herber Verlust für Alba Berlin, weil Maodolo einfach einer der besten deutschen Guards ist überhaupt. Sie verlieren damit einen deutschen Spieler, aber auch die BBL verliert einen deutschen Spieler, einen Künstler, finde ich, auf dem Feld. Also ich habe Maodolo immer sehr, sehr gerne zugesehen und werde es auch künftig tun, wenn er dann in Italien spielen sollte. Andererseits, die Rolle, die er in Milano bekommen soll, glaube ich, ist auch noch extrem spannend, weil Ettore Messina dort Coach ist und Messina ist bekannt für seine wirklich ganz strikten taktischen Vorgaben. Da wird ganz, ganz detailliert gearbeitet und ich bin sehr gespannt, wie das mit einem Freigeist, wie es Maodolo auf dem Court ist, zusammenpassen wird.
Mhm. Gerade an diesem Maodolo-Thema habe ich für mich mich bei dem Gedanken erwischt, dass ich mir gedacht habe, so, oh, keine gute Nachricht, wenn so gute deutsche Spieler die BBL verlassen, weil die bekommst du zu 0% ersetzt. Also selbst gute internationale Spieler, die eine Saison in der BBL performt haben, wirst du so nicht 1:1 ersetzt bekommen, weil einfach allgemein das Geld fehlt, um solche Spieler in die Liga zu holen. Aber bei deutschen Spielern ist das nochmal ein Qualitätsverlust, weil eben ja, der Markt nicht so groß ist. Ganz einfache Erklärung, weil der Markt nicht so groß ist und weil du die nicht einfach so nachgeliefert bekommst. Da wächst jetzt kein 19-Jähriger aus dem Boden, der plötzlich so stark ist wie Maodolo. Also da müssen wir wirklich mal genauer drauf gucken, ob das dann mit einem höheren Qualitätsverlust in der Liga einhergeht und vor allem auch für Alba Berlin. Da müssen wir aber vielleicht auch nochmal das Thema dann irgendwann aufmachen. Alba Berlin und die Abgänge, vor allem auf den deutschen Positionen, wie die vor allem zu diesem späten Zeitpunkt jetzt überhaupt ersetzt werden können, ob die ersetzt werden können und was das eigentlich so für die kommende Saison bedeuten könnte. Aber dazu dann, wenn wir das Thema dann groß aufmachen. Wir wollen jetzt erstmal übergehen zu den Fragen, die uns von euch erreicht haben. Und auf die wollen wir jetzt natürlich eingehen. Wir können nicht auf alle eingehen, wie immer, aber wir haben uns mal ein paar rausgesucht, die sehr gut in diese Folge reinpassen. Solltet ihr noch weitere Fragen haben, immer gerne fragen. Also wir starten mit Lotta und die fragt, Rupert, du musst antworten, was ist mit Dean Williams und Oldenburg?
Ich muss, ja?
Ja, musst.
So einfach ist es. Gut, liebe Lotta. Also, der Wechsel von Dean Williams nach Oldenburg ist unseren Informationen zufolge fix. Das ist ja auch schon ein ewig währendes Gerücht und allem Anschein nach war da permanent was dran und das dürfte jetzt demnächst bekannt gegeben werden. Ist auf jeden Fall eine sehr gute Ergänzung zu Brackett Chapman auf der Forward-Position und ich finde die Oldenburger Kaderplanung, die hat Hand und Fuß. Das sieht alles sehr, sehr vernünftig aus, was die bislang geholt haben. Das verfolgt einen sehr eindeutigen Plan und ich kann mir gut vorstellen, dass die EWE Baskets auch kommende Saison wieder unter den Top 4 stehen werden in der Liga.
Ja, wenn ihr genaueres zu den Oldenburgern wissen wollt, dann hört gerne in unsere früheren Transfer-Update-Sendungen rein. Da haben wir die ein bisschen mehr thematisiert, ein bisschen tiefer auch mal drüber gesprochen, was sie eigentlich in der Kaderplanung präferiert haben dieses Jahr. Ich kann es vorwegnehmen, einen kleinen Teil davon zumindest. Athletik, und da sind sie nicht die einzige Mannschaft, das ist in dieser Saison, habe ich das Gefühl, inflationär, dass alle Mannschaften nach mehr Athletik suchen. Wirklich mit allen Kaderplanern, Verantwortlichen, Coaches, egal mit wem du sprichst vor Ort, wenn neue Spieler gesucht werden. Ich habe bestimmt mit, lass mich nicht lügen, 8 oder 9 Vereinen schon direkt gesprochen, was genau gesucht wird. Und jeweils war die Mehrathletik ein Thema davon. Wirklich, inflationär. Jeder Verein sucht nach Mehrathletik. Das ist vielleicht auch eine Entwicklung, in die BBL gehen könnte, dass es da also noch schneller, noch höher, noch athletischer wird. Nächste Frage. Henry Becker fragt nach Colin Welp und Göttingen, Robert.
Ja, das können wir kurz und knapp beantworten. So wie es aktuell aussieht, wird Colin Welp die kommende Saison für die Würzburg Baskets spielen.
Dann fragt Basti, auch so geschrieben, also liegt nicht an meinem schwäbischen Akzent. Basti, wird es noch einen Kracher für die BBL geben? Die Frage geht an euch beide. Ruppi, du fängst mal an.
Ja, was ist ein Kracher, ne? Ich glaube, der Basti meint da einen Euroleague, einen namhafteren Euroleague-Spieler oder vielleicht einen deutschen Nationalspieler, der aus dem Ausland wieder zurückkommt in die BBL. Boah, sehe ich momentan eher nicht. Also, weiß nicht, ob man, wenn Leute vom Kaliber eines Carson Edwards zum Beispiel nach München kommen, ob man das als Kracher bezeichnen kann für BBL-Verhältnisse. Ich sehe es, also Alba und Bayern müssen zwangsläufig noch Verpflichtungen tätigen. Gerade Alba auf den deutschen Positionen, da so leer wie der Markt ist, das wird extrem spannend werden. So einen richtigen Kracher-Transfer sehe ich momentan eher nicht, lass mich aber sehr, sehr gern positiv überraschen. Robert, wie meinst du, sieht's aus?
Ich glaube auch, der Begriff Kracher ist eher auf den Namen gelenkt. Ich sehe jetzt auch nicht so einen Typ Greg Monroe oder so, den wir vor kurzem oder vor einigen Jahren, ist schon wieder ein bisschen her, in München hatten. Das war ja wirklich vom Namen her ein richtiger Kracher. Das sehe ich auch nicht. Ich glaube aber, dass wir Spieler sehen werden, die vielleicht auch schon verpflichtet sind, die sich zu wahren Krachern entwickeln. Und ich glaube, das ist auch das Spannende, wenn man in so eine neue BBL-Saison geht, dass man eben ganz viele Spieler neu in der Liga hat, die man noch nicht so gut kennt, die man vielleicht auch noch nicht über 40 Minuten spielen hat sehen. Und dass da der ein oder andere dabei sein wird, der wirklich ein Kracher sein wird.
Einer dieser Kracher könnte ja theoretisch Danilo Bartel sein, der ist auch noch auf dem Markt, der ist immer noch verletzt. Aktuell Trainer, Jugendtrainer beim DBB, auch danach gab es eine Frage von Felix, die hatten wir neulich schon mal beantwortet, deshalb nur ganz kurz angeschnitten, der ist aktuell Nachwuchstrainer beim DBB, ist auf dem Markt. Das wäre vielleicht ein Kracher für einen, ja, für Alba beispielsweise, wie, je nachdem, wie der Fitnesszustand ist, da müssen wir uns mal drum kümmern, mal nachfragen, wie es bei Danilo gerade eigentlich so läuft.
Lass mich noch eine Sache zu Alba Berlin ergänzen, weil wir da jetzt sehr häufig den deutschen Markt thematisiert haben. Man darf nicht vergessen, dass Alba immer noch auch gute deutsche Spieler unter Vertrag hat. Also Luis Olindi hat noch Vertrag, Janni Wetzel, Malte Delo und Jonas Matisek, die beide aktuell beim Global Jam für die deutsche Auswahl wirklich einen exzellenten Job machen, allen voran Malte Delo. Also da ist schon noch auch was da. Tim Schneider hat auch noch Vertrag bei Berlin. Johannes Thiemann, klar, das als zentrale Stütze. Aber ich glaube, vor allem von Malte Delo können wir wirklich immer mehr erwarten, denn der hat sich kommende Saison, glaube ich, einiges vorgenommen, weil er hat die letzten Jahre wirklich kontinuierlich Schritte nach vorne gemacht. Also ich würde gar nicht mehr ausschließen, dass das Alba Berlin auf den deutschen Positionen vielleicht auch gar nichts mehr macht und dafür bei den Imports dann nochmal nachlegt.
Spannend, also das werden wir uns natürlich weiter angucken. Dann, Jungs, lasst uns eintauchen in die Overtime, in der wir jetzt über den DBB sprechen wollen müssen, glaube ich eher. Denn es geht natürlich über die Aussagen von Dennis Schröder im Podcast von Dre Vogt bei Gut Next. Könnt ihr euch anhören auf Patreon, allerdings kostenpflichtig. Könnt ihr euch trotzdem anhören. Extrem interessant. Ruppi, kannst du uns vielleicht mal kurz mitnehmen, worum es insgesamt bei dem Thema geht?
Ja, es ging unter anderem im Themenkomplex Nationalmannschaft eben um Maxi Kleber, der ja in diesem Sommer zugesagt hat für die Nationalmannschaft und auch von Gordon Herbert eingeladen worden ist in einen erweiterten 19-Mann-Kader und wenn es nach Leistungsgründen geht, aus meiner Sicht auch im 12er-Kader stehen muss. Es gab ja Gerüchten zufolge und mehreren Berichten zufolge seit schon 2019 bei der WM so einen Bruch zwischen Dennis Schröder und Maxi Kleber und im Interview mit Dre hat Dennis jetzt nochmal nachgelegt, dass er hat das auf jeden Fall sehr kritisch gesehen, die Nominierung von Maxi Kleber, hat ihm das jetzt nicht komplett abgesprochen, aber man liest nicht nur zwischen den Zeilen, sondern vielleicht auch sehr deutlich heraus, dass er kein großer Fan davon wäre, wenn Maxi Kleber mit zur WM fährt. Er hat ihm beispielsweise das Commitment abgesprochen, nachdem er vergangenen Sommer bei der EM abgesagt hat. Das hat Kleber ja aus körperlichen Gründen getan, hat da angegeben, dass er sich erholen muss, dass er Verletzungen ausheilen muss, seinen Körper vorbereitet auf die nächste NBA-Saison Und Dennis Schröder hat nun gemeint, naja, also eigentlich hat er das doch gemacht, weil er an seinem Game arbeiten wollte. Mit dem Nachsatz, sorry Maxi, aber du hast kein Game. Also dass er es ein bisschen unverständlich fand, dass ein Kleber da Carmelo Anthony likes, das hat er auch erwähnt, Carmelo Anthony im Zusammenhang, an seinem Spiel arbeiten wolle, an seinem Ballhandling und so weiter, ohne dass er der Spielertyp dafür sei. Und hat da recht deutlich auf jeden Fall in Richtung Maxi Kleber geschossen, hat sich zugleich dafür eingesetzt, dass Spieler mitgenommen werden zur WM, die auch in den vergangenen Jahren ihr Commitment gezeigt haben, namentlich Jonas Wohlfahrt Buttermann. Ich finde das auf jeden Fall beachtliche und erstaunliche Aussagen vom Kapitän einer Nationalmannschaft. Und ja, wir können ja mal darüber diskutieren, was wir davon halten, wie ihr das seht, ob ein Kapitän so auftreten sollte, kann und ob das der ganzen Geschichte zuträglich ist. Bevor ich gleich zu kritisch werde, das Positive daran, ich finde es zumindest erfrischend, dass er so öffentlich da mit der Sache hausieren geht und wir da keine 0815 Statements bekommen. Aber ja, den Rest können wir ja gleich mal besprechen. Wie seht ihr die Geschichte?
Ja, also zwei Dinge dazu, die mich vor allem verwirrt haben, weil ich habe mir extra nochmal die Aussage von Maxi Kleber rausgesucht, weil mich schon gewundert hat, dass Dennis Schröder gesagt hat, dass Maxi Kleber da in seinem Game letzte Saison oder letzten Sommer arbeiten wollte. Und Maxi Kleber hatte damals gesagt, nach 2 Jahren der Pandemie, von Pandemie geprägt und anstrengenden Jahren und nur kurzen Sommerpausen, werde ich diesen Sommer nutzen, mental und physisch Pause zu bekommen. Robert, das ist also der erste Punkt, an dem man sich, glaube ich, aufhängen kann und sagen kann, na, was stimmt denn jetzt? Was der Kapitän sagt oder was damals von Maxi Kleber kommuniziert wurde, oder?
Ja, so eigentlich kann er nur eine Aussage stimmen. Also ja. Wenn ich Pause mache, feile ich nicht an meinem Game. Wenn ich an meinem Game feile, mache ich aber keine Pause. Das ist schon mal ein Widerspruch in der Sache. Um Ruppis Punkt aufzugreifen, ich finde es auch erfrischend und auch gut, dass wir einen Kapitän haben in der Nationalmannschaft, der auftritt nach außen, der auch seine Meinung vertritt. Ich sehe den Punkt mit dem Commitment auch als völlig legitim an. Maxi Kleber hat aus den von ihm genannten Gründen vergangenen Sommer nicht gespielt. Er hat sich nicht committed. Das ist ja das Wort, das auch Gordy Herbert gebetsmühlenartig wiederholt hat. Dann aber persönlich zu werden und ihm quasi auf spielerischer Ebene eine gewisse Qualität abzusprechen, das finde ich als Kapitän wirklich ein absolutes No-Go. Und öffentlich, wenige Wochen vor einer Weltmeisterschaft, finde ich das wirklich noch katastrophaler. Es ist ein Zeichen, auch finde ich, an die anderen Spieler, also dass der Kapitän schon wertet, der, wer kann hier spielen, wer kann nicht spielen, wer ist gut, wer ist nicht so gut. Also das, glaube ich, ist wirklich aus meiner Sicht eine absolute Verfehlung von Dennis Schröder. Das Commitment anzuzweifeln oder das zumindest mal mitzuteilen, dass man eben auch die Spieler fördern will, die die letzten Jahre die Fenster gespielt haben, die EM gespielt haben, die sich voll in den Dienst der Mannschaft gestellt haben, keine Frage, das ist absolut legitim. Aber persönlich zu werden, das finde ich vor allem auch öffentlich nicht in Ordnung.
Ja, da, genauso sehe ich es auch, Robert. Ich finde auch, dass du kannst mal auf die Kacke hauen, auch als Kapitän. Und gerade wenn es darum geht, eine Mannschaft zu formen, ist es manchmal auch wichtig, in solche kleinen Grabenkämpfe, sag ich mal, auch nach außen auszutragen. Aber dieses Persönliche, das geht halt überhaupt nicht. Sorry, aber du hast kein Game. Das ist ein tatsächliches Zitat in diesem Fall gegenüber Maxi Kleber. Das geht für mich, das ist ein No-Go. Das hilft niemandem weiter. Ich weiß auch gar nicht, wie das weiterhelfen soll. Also die Frage ist ja jetzt nach der Balance in der Mannschaft. Du kannst natürlich dem Dennis Schröder nicht sagen, der beste Spieler in der Mannschaft ist, individuell. Jo, war's für dich. Man spricht so nicht über seinen Mitspieler. Bei Maxi Kleber kannst du aber auch nicht sagen, so, ja, Maxi, du bist jetzt raus, weil Dennis hat das gesagt. Also selbst die Argumentationskette für Gordy Herbert wird durch diese Aussage relativ schwierig, finde ich. Wenn sich da der Kapitän so dazu äußert. Also schwieriges Thema aus meiner Sicht auch.
Das ist völlig unnötige Baustelle, die man sich damit aufmacht. Ja. Was ist die Intention dahinter? Ist die Intention dahinter, Druck auf Gordy Herbert auszuüben, zu sagen, jo, lass den mal weg? Also anders kann ich es mir gar nicht erklären. Ich meine, ich habe jetzt in den vergangenen Monaten auch häufiger mal irgendwie im Nationalmannschaftskontext mit Protagonisten gesprochen. Was die einhellig immer wieder betonen, ist, dass der Teamgeist absolut überragend ist, dass sie sich so gut verstehen, dass es ein ganz tolles Beisammensein ist. Dass man das nicht gefährden kann, kann ich nachvollziehen. Aber mit so einer Aussage gefährdet man das doch massiv. Also klar, sportlich, also wenn du Maxi Kleber sportlich im Team haben kannst, natürlich gehört er da rein, ohne Zweifel. Aber jetzt stelle man sich vor, Gordon Herbert nimmt den mit zur WM nach solchen Aussagen. Wie soll das dann teamgeistmäßig funktionieren? Oder aber er nimmt ihn nicht mit und dann wird das natürlich auch ein großes Thema sein. Warum war das jetzt so? Und ich glaube, letzten Endes trifft die Entscheidung, wer mitfährt, immer noch der Bundestrainer und nicht der Kapitän. Also ich
Ja,
finde es
hoffentlich ist dem so,
so.
weil das ist Aufgabe des Bundestrainers und Gordy Herbert hat das ja auch schon oft geäußert. Er ist der Mann, der das beste Team nominiert. Und das beste Team ist nicht zwingend die Ansammlung der 12 besten Spieler. Aber diese Entscheidung, wer am Ende zum 12er-Kader gehört, die muss voll und ganz beim Bundestrainer Gordon Herbert liegen.
Ja, hat man aber auch in den letzten Jahren, vor allem da bei der rund um die Eurobasket, schon auch gemerkt, wie Gordon Herbert, hat er davor gesagt, er hat sich mit Dennis getroffen und dann da ewig gesprochen, in den USA ist zu ihm geflogen, hat gesagt, du bist mein Kapitän, und so weiter und so fort. Also er hat ihm schon diese exponierte Stellung gegeben, die Dennis Schröder jetzt vielleicht auch für seine Agenda nutzt, oder was auch noch eine Idee von mir war, wobei ich Dennis Schröder nicht unbedingt zutraue, dass er so weit gedacht hat bei seiner Aussage. Wenn wir auf die letzte Eurobasket schauen, und da war im Vorhinein auch sehr, sehr viel Nebenschauplatz. Die Nicht-Nominierung von Robin Benzing, die Verletzung von Mo Wagner. Und was hat's am Schluss geführt? Dass das Team enger zusammengerückt ist. Dass die Mannschaft gewusst hat, okay, wir haben mit Mo auf jeden Fall Qualität verloren. Wir müssen es zusammen irgendwie ausgleichen. Mit Sengfelder und Wobo in der Kombination irgendwie. Oder auf der anderen Seite mit der Ausbotung von Robin Benzing. Da wurde dann auch sehr vieles gesprochen und die dabei waren, haben aber irgendwie gemerkt, okay, wir haben mit der Situation nicht so viel zu tun. Das hat der Bundestrainer so entschieden, aber wir müssen jetzt für uns zusammenhalten, um diese Nebenschauplätze uns davon nicht auseinandertreiben zu lassen. Also vielleicht war doch das die Intention von Dennis Schröder dahinter, dass er gesagt hat, wir müssen uns irgendwie eine gewisse Weise Feindbilder schaffen, selbst wenn es in der eigenen Mannschaft ist. Ich weiß auch nicht, wie das damals mit Robin Benzing ablief, aber selbst wenn es in der eigenen Mannschaft ist, um da als Mannschaft enger zusammenzurücken. Was haltet ihr von der These?
Sehe ich nicht, dass das intendiert war. Glaube ich nicht. Nee. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft bei dieser Eurobasket aufgrund der Teamchemie sehr, sehr gut funktioniert hat. Und ich hoffe sehr, sehr, dass das auch bei der Weltmeisterschaft wieder so sein wird, weil wir eben ein unfassbar gutes Team haben mit unfassbar guten Spielern. Und ich fände es schade, wenn wir jetzt durch solche Nebenbaustellen da wirklich vielleicht auch irgendwie Verwerfungen auftun, die es nicht bräuchte. Daher glaube ich, wäre es extrem wichtig, dass alle Beteiligten, Dennis, Maxi und auch Gordon Herbert, einfach miteinander sprechen, das ausräumen, möglichst bald, um dann wirklich in ruhigem Fahrwasser die WM-Vorbereitung aufzunehmen.
Ja, ob man das dann da letztendlich ganz rausbekommt aus diesen beiden, das ist natürlich die große Frage. Und ob Gordon Herbert nicht schon immer damit angekündigt hatte, dass er gesagt hat, er nimmt nicht die talentierteste Mannschaft mit, sondern die bestfunktionierendste Mannschaft, dass er da vielleicht einen der Top-Leute daheim lässt, das ist die andere Frage natürlich, die durchaus so sein könnte, denke ich mal. Rubi, würdest du ihn mitnehmen? Würdest du jetzt noch Maxi Kleber mitnehmen in dem Zusammenhang?
Ich müsste mir nochmal sportliche Gedanken über das Team machen, aber nein, also klar, doch. Also nur weil der Kapitän jetzt so einen raushaut, soll das letzten Endes klar das beste Team begonnen mitnehmen, aber es geht doch darum auch, wer ist auf dem Platz das beste Team und da führt, glaube ich, kein Weg an Maxi Kleber vorbei.
Und Maxi Kleber ist jetzt ja auch nicht als der allerschlechteste Teamplayer bekannt.
Nein,
Das
überhaupt
stimmt.
nicht.
Das stimmt. Also, das war's diese Woche vom Transfer-Update. Wir haben besprochen, was der Meister gemacht hat. Wenn ihr einen Vorschlag für uns habt, worüber ihr sprechen wollt, dann meldet euch jederzeit gerne. Podcast@big-basketball.de oder gerne auch direkt an unsere sozialen Kanäle. Wir freuen uns auf angeregte Diskussionen und unter der Woche geht es dann auch schon wieder weiter mit den nächsten Teams, mit den nächsten Transfers und Gerüchten. Macht's gut, bis dahin, bleibt sportlich. Ciao, ciao.
Ciao.